Je länger der Abend wird, vielleicht ein Glas Rotwein noch getrunken, um ein bisschen runterzukommen, dann denkt man so, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Hier gestartet, die Motivation war die größte, die ich in meiner Karriere jemals gefühlt habe, bei dem Verein angekommen und alles war gut und dann zerbröselt es langsam und immer mehr.
Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann.
Und die heutige Folge ist für mich echt eine besondere. Und zwar, weil André Schürrle uns sehr klar schildert, was in ihm vorgeht, welche Fehler er mal gemacht hat und vor allem, welche Erkenntnisse er aus einer, ja, sehr schweren Zeit gezogen hat. Da spricht heute ein Weltmeister sehr offen über Selbstzweifel, über Rücktrittsgedanken und darüber, dass seine Frau Anna ihm am Ende die Augen geöffnet hat und sehr klar die Meinung gesagt hat. Ja, André Schürrle öffnet sich heute in Folge 1 von Minute zu Minute immer weiter und er überrascht dann immer mehr mit sehr klaren und, wie ich finde, reflektierten Aussagen. Vielleicht geht es dir beim Zuhören wie mir in Moskau, wo ich André Schürrle getroffen habe, und du stellst fest, dass hier ein Fußballer redet, den viele wohl ganz anders eingeschätzt hätten. In Folge 2, die folgt dann nächste Woche, da gibt es dann viel zu lachen. Da gibt es dann die coolen Geschichten von der WM 2014. André Schürrle verrät uns, warum die Flanke auf Mario Götze nicht unbedingt nur Absicht war und warum er sich aus heutiger Sicht für ein Selfie mit Rihanna durchaus schämt. An dieser Stelle mal liebe Grüße an die Phrasenmäher-Legende Per Mertesacker. Falls du mal eine Frage zum Phrasenmäher hast oder mir dein Feedback schicken möchtest, kannst du das jetzt auf drei Wegen machen. Entweder bei Facebook, in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher, oder per E-Mail unter phrasenmäher@bild.de erreichst du mich dort oder du schickst mir eine WhatsApp. Geht ganz einfach, die Nummer lautet 0170 375 3133. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du natürlich nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf jede Nachricht, auf jedes Feedback, auf jede Kritik, jede Anregung und ich verspreche hiermit, es gibt auch direkt eine Antwort. Ganz, ganz großes Phrasenmäher-Versprechen von mir. Und jetzt nimmt dich André Schürrle mit in seine Gedankenwelt. Du kannst dich auf tolle Einblicke und auf eine sehr schonungslose Ehrlichkeit freuen. Denn ich zum Beispiel habe bei dem Termin allein vom Zuhören die ein oder andere Gänsehaut bekommen. André, wie geht's dir?
Sehr gut soweit. Ich komme gerade von einer kleinen Erkältung, deswegen fühle ich mich so langsam besser und fühle mich pudelwohl hier in einem schönen Zimmer.
Falls du mich ansteckst, gibt es langen Hafer.
Ist auf jeden Fall möglich.
Alter Schwede, reiß dich zusammen.
Mach ich.
Wir sitzen im Hotel Kempinski in Moskau. Das Ganze ist nur von der Distanz her eine WM-Endspielflanke entfernt vom Roten Platz. Das heißt, in diesem Hotel ist die Chance groß, dass wir derzeit einen Live-Podcast produzieren. Wahrscheinlich sitzen im Nebenzimmer die ein oder anderen Köpfe von der Regierung und hören zu. Falls es mal knackt in der Leitung, liebe Hörer, dann ist es kein technisches Problem bei uns, sondern dann sind es einfach die Menschen, die hier in die Wand eingearbeitet wurden, damit sie zuhören.
Es sind noch ein paar Löcher in der Wand, ne? Ein bisschen auch, muss man aufpassen, was man sagt.
Pass auf, was du sagst, ja. Total. Definitiv. Falls du mal irgendwann nicht antworten möchtest auf eine Frage, kannst du das natürlich mit unserer Phrasenmäher-Hupe umgeben. Zweimal pro Folge darfst du sie nutzen. Das ist sie. Du kennst sie, weil du hast schon mal eine Phrasenmäher-Folge gehört.
Genau, ich habe vom Per habe ich die Folge mir angehört. Klar, die anderen auch ein bisschen, seitdem ich wusste, dass wir das hier machen. Informiert man sich ja doch ein bisschen auch und sehr genossen die Folge. Christoph Kramer habe ich auch reingesappt ein bisschen und ja, es sind auch sehr, sehr gute Typen, deswegen da hört man sich das auch gerne an.
Sowohl der Per Mertesacker gleich als auch Max Eberl wollen dich schon mal so ein bisschen briefen, ein bisschen vorwarnen, was hier im Phrasenmäher passieren wird. Deswegen hören wir mal kurz rein.
Hallo lieber André, ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Phrasenmäher. Und ich kann dir nur sagen, mir hat sehr viel Freude gemacht und es ist ein tolles Erlebnis.
Und der Per kommt direkt hinterher.
Lieber Schü, hier ist dein langer Freund der Per. Viel Spaß mit dem Verrückten.
Ich weiß nicht, wer der Verrückte sein soll, aber das wirst du in den nächsten...
Das werde ich noch kennenlernen, da bin ich mir gespannt.
Das wirst du in den nächsten zwei Folgen Phrasenmäher erleben. Stell dich doch mal bitte einmal selber vor in unserer kleinen Kategorie.
Was ihr über mich wissen solltet.
Ja, so liebe Hörer, hier ist André Schürle. Ich komme aus dem bescheidenen Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz und ja, habe meine Karriere, boxe ich mich so ein bisschen durch die Fußballwelt und ihr habt bestimmt ein bisschen was mitbekommen, deswegen so viel will ich jetzt auch gar nicht erzählen, weil wir ja noch 2, 3, keine Ahnung wie viele Stunden Zeit haben, um ein bisschen über mich kennenzulernen, deswegen ich freue mich hier zu sein und hoffe, ihr genießt die Folge.
Du hast gerade gesagt, du hast dich durchgeboxt durch die Fußballwelt oder bist dabei, dich durchzuboxen.
Genau.
Du boxst dich auch durch die Medienwelt. Auch Bild hat schon viel über dich berichtet. Nicht immer positiv.
Ja, das stimmt wohl.
Auch dafür haben wir eine kleine Rubrik, in der du uns mal so ein bisschen was zurückzahlen kannst.
Das Bildbashing.
Das Bildbashing, ja. Habe ich auch schon davon mitbekommen. Ist natürlich ja immer schwierig. Man hört und will natürlich immer nur positive Schlagzeilen hören oder irgendwas, gerade von der Bild, weil es wirklich die größte Zeitung in Deutschland ist. Viele Fußballfans die auch lesen. Und trotzdem habe ich auch schon sehr viele negative Sachen über mich lesen müssen oder auch dürfen. Ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass es uns allen gut daran täte, auch manchmal der Bild, dass wir da ein bisschen Vernunft walten lassen, um einfach auch nicht gewisse Grenzen überschreiten, die manchmal überschritten werden. Und ich glaube, da seid ihr euch aber auch trotzdem bewusst, weil es natürlich auch zum Journalismus dazu gehört. Trotzdem ist es für die Person nicht immer einfach.
Was war eine Geschichte, wo du sagst, Jungs, da habt ihr das komplett übertrieben?
Ist schwierig. Es waren einige Geschichten. Ich meine, wenn man, keine Ahnung, zum 3. oder 4. Mal, dann liest der Schürle Absturz, nachdem es mal wieder gut gelaufen ist, dann kommt wieder der Absturz oder so. Es ist dann immer schwierig. Ich meine, als Person selbst oder als Fußballspieler kann man das dann mit einer gewissen Erfahrung auch gut hinnehmen, aber es ist dann immer noch die Familie hinten dran und dann immer meine Mutter, lest dir das nicht durch. Und aber trotzdem liest man es. Deswegen ist es für einen selbst wahrscheinlich am wenigsten schwierig, aber dann gerade Freunde, Familie ist dann manche Dinge dann auch schwieriger.
In welchen Situationen sagt deine Mutter, liest dir das nicht durch? Ruft sie dich morgens an und schreibt, hey, heute steht was im Bild, das solltest du dir nicht durchlesen, oder?
Nein, so genau nicht. Klar, ich telefoniere eigentlich täglich mit meinen Eltern oder gerade auch mit meinem Vater, weil wir viel zu besprechen haben. Ja, als es mal wirklich negativ gelaufen ist, so mit 22, 23 oder irgendwas, war dann so, dass ich meinen Eltern und auch meinen Freunden gesagt habe, ich lese das alles gar nicht mehr, deswegen braucht ihr mir auch das gar nicht sagen, wenn irgendwas drinsteht. Und dann trotzdem, meine Mutter hat Schwierigkeiten, das zurückzuhalten und sagt dann immer so, hast du das gelesen? Und da liest du es einfach nicht durch, die wissen eh nicht Bescheid.
Und was machst du dann in dem Moment? Du liest es dir erst recht durch, weil du ja wissen willst, was drinsteht.
Genau, das ist natürlich das Schwierige und das muss man auch mit der Erfahrung lernen, dass natürlich das Ego oder einer selbst will natürlich wissen, was steht da drin, was wurde geschrieben und was muss man jetzt wieder mit sich rumtragen. Aber ja, mit der Zeit schafft man es dann auch, manche Geschichten einfach da liegen zu lassen und gar nicht reinzuschauen.
Wir sind in Moskau. Gefühlt ist es im Vergleich zu malerischen deutschen Städten, die du kennst, wie Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, eine komplett andere Welt. Wie fühlst du dich hier?
Ja, ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Viele Monumente, viele Leute im Gegensatz zu den anderen Städten. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Ist auf jeden Fall eine verrückte Stadt, ist ein Abenteuer, gerade für uns Westeuropäer, sage ich jetzt mal, hierher zu kommen. Die Sprache ist komplett anders und der Verkehr ist mördermäßig, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass der Verkehr schlimm ist, aber dass es so ist, dass man halt auch mal zum Training mal schöne 2 Stunden in einem Auto sitzt, ist dann weniger erfreulich. Trotzdem fühle ich mich wohl. Die Menschen sind für mich auch überraschend, weil man ja ein gewisses Vorurteil auch irgendwie mit sich rumträgt. Sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit und auch sehr, sehr ehrlich, was ich sehr schätze. Deswegen, ich fühle mich wohl und freue mich auf dieses Jahr hier.
Du wohnst im Hotel, ist da noch ein Umzug geplant oder lohnt sich das gar nicht mehr, weil du eigentlich ja im Sommer dann, wenn deine Leihe endet, wahrscheinlich eh wieder wechselst?
Ob ich wechsle oder was passiert, das weiß ich gar nicht. Ich fühle mich extrem wohl hier. Es ist kein Umzug mehr geplant. Diese Saison auf jeden Fall. Ich habe man kann es fast eine Wohnung sagen hier in dem Hotel. Ich habe eine Küchenzeile, ich habe alles, was man braucht. Ich habe mir mit meiner Frau ein paar Sachen angeschaut. paar Wohnungen, aber auch wirklich nichts Vergleichbares gefunden, wo man sich auch wirklich wohlfühlen kann und auch der Standort gut ist, wo man Restaurants außenrum hat oder irgendwas. Deswegen bleibe ich hier im Hotel und habe alles, was ich brauche.
Was ist das jetzt für ein Jahr für dich? Ist es eine Auszeit von der Bundesliga? Ist es ein gutes Jahr, um die Vaterrolle zu genießen? Du hast mit deiner Anna im April die kleine Kaya bekommen.
Ja.
Was genau ist es? Was ist diese Station Moskau für dich?
Ja, ist schwierig. Ist auf keinen Fall irgendeine Auszeit von irgendwas. Ich bin hier schon hergekommen, auch mit Ambitionen, auch um guten Fußball zu spielen, um ja auch ein Stück weit den Fußball zu genießen, weil man hier doch schon ein sehr gutes Standing hat, gerade auch bei den Fans. Und die ersten Wochen und Monate waren auch sehr gut für mich. Deswegen keinesfalls irgendeine Auszeit oder irgendwie nochmal Anlauf nehmen. Ich will einfach die Zeit hier genießen, weil der Verein wirklich extrem gut ist, extrem gut aufgestellt ist. Und
abgesehen von der Tabelle, ne?
Ja, im Moment ein bisschen schade natürlich auch für mich, weil im Fußball, ich meine, ihr kennt es auch ganz genau, spielt auch Timing eine große Rolle. Wann kommt man zu einem Verein? Und im Moment ist ein großer Umbruch bei Spartak Moskau. Wir spielen mit ganz, ganz jungen Spielern, sehr viel Potenzial, trotzdem ja in manchen Spielen doch noch ein bisschen zu unerfahren. Trotzdem ist es für mich auch eine Chance als Führungsspieler, als auch Leader, der ich in der Mannschaft sein will, das auch für mich zu trainieren, auch Sachen anzusprechen, mit jungen Spielern zu sprechen. Und das kommt nicht von heute auf morgen, dass man sagt, okay, ich will jetzt Führungsspieler sein, ich will Leader sein. Das muss man auch trainieren und das muss man auch in einem Verein und gerade bei so einem großen Verein hier in Russland trainieren. Und deswegen ist es ein sehr spannendes Jahr für mich.
Wie machst du das sprachlich? Also gerade leaden, anführen, ist ja aber auch irgendwo im Zusammenhang mit der Sprache dann doch schon eine Herausforderung hier.
Total,
oder?
Total. Das habe ich auch mitbekommen, dass viele russische Spieler auch kein gutes Englisch sprechen. Trotzdem haben wir haben Übersetzer in der Mannschaft. Ja, jetzt haben wir einen deutschen Coach auch in der Mannschaft und die Co-Trainer auch. Deswegen kann man das auch den Spielern rüberbringen und das wird alles übersetzt, auch ins Russische. Und da kann man auch mal einen Spieler nebenan nehmen und ein bisschen seine Sicht der Dinge erklären. Deswegen ist es gar kein Problem.
Sprecht ihr innerhalb der Mannschaft mal über Putin und du sagst, hey, das, was der politisch macht, das ist nicht ganz so cool und das finden wir Deutschen eigentlich nicht so klasse, oder sind das eher Themen, die du unter den Tisch fallen lässt und sagst, wir konzentrieren uns erstmal auf Sportliche, da haben wir bei Spartak genug zu tun?
Ja, das wirklich so, die politischen Themen sind bis jetzt noch nicht groß aufgekommen und ja, ist natürlich auch immer schwierig. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie die Sicht von wirklich den Russen ist in unserer Mannschaft auf die politischen Lagen und sowas. Deswegen ist es kein großes Thema in unserem Verein.
Was ist es sportlich für ein Level? Womit kannst du es vergleichen?
Ist auf jeden Fall Bundesliga-Level. Jetzt vielleicht nicht die Spitze in der Bundesliga, auch in der Liga. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil man kennt ja wirklich ganz, ganz wenig in Deutschland von der russischen Liga. Ist die Qualität doch okay, sage ich mal. Man hat glaube ich, 5, 6 Vereine, die auch wirklich gut dabei sind. Hast ja auch Lokomotive Moskau in der Champions League oder Zenit St. Petersburg, die auch schon jahrelang immer in der Champions League spielen. Hast noch ein paar wirklich gute Vereine und dann, je weiter es runter es geht, dann wird auch die Qualität schlechter. Und wie kann man es vergleichen? Vielleicht die Top-Mannschaften, die 5, 6 könnten schon auch im Mittelfeld in der Bundesliga spielen, aber der Rest dann schon eher weniger.
Bist du nach so einem Jahr bei Spartak Moskau dann überhaupt noch fit für die Bundesliga, um wieder zurückzukehren nach Dortmund?
Ja, vor allem jetzt mit einem deutschen Trainer arbeiten wir genau wie in der Bundesliga. Also klar ist in den Spielen die Schnelligkeit oder die Qualität weniger. Trotzdem, gerade im Training oder auch in den Einheiten für sich selbst, will man ja immer auf seinem Level bleiben und will man ja auch immer seinen Standard behalten. Deswegen ist das kein Problem. Trotzdem beschäftige ich mich eigentlich noch gar nicht mit irgendeiner Rückkehr oder was auch immer, weil ich wirklich keinen Plan habe, was kommt.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Was passiert nach deiner Ausleihe? Weil eigentlich läuft dein Vertrag bei Borussia Dortmund ja noch bis 2021.
Genau. Spielt eigentlich für mich jetzt gar keine große Rolle.
Das muss doch irgendwo für dich interessant sein, wenn du hier spielst und du weißt, die Ausleihe, die läuft im Sommer aus, dann ja. dürftest du eigentlich zurück. Dann spielt doch schon mal irgendwo, verlierst du doch mal einen Gedanken daran, was kommt danach, oder nicht?
Ja, wirklich gar nicht so sehr, weil es war auch jetzt im Sommer ja die Zeit, in der ich auch mich alleine in Berlin fit gehalten habe. war jetzt gar nicht so großes Thema. Was passiert in der Zukunft? Wie lange will ich überhaupt noch spielen? Was will ich überhaupt noch erreichen? Habe ich noch irgendwelche Ziele in der Bundesliga oder in gerade in Europa? Und deswegen ist es wirklich kein großes Thema für mich und ich lasse es auf mich zukommen und will dann immer wieder neu für mich entscheiden, in welcher Phase meines Lebens, in meinem persönlichen Leben, in meinem fußballerischen Leben, wie ich über den Fußball denke, über mein Leben denke, und so werde ich entscheiden.
Glaubst du, dass du nochmal für den BVB auflaufen wirst?
Ganz schwer. Jetzt würde ich wahrscheinlich nein sagen, weil im Sommer wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, wieder die Vorbereitung dort zu starten. Das wollten eigentlich beide Parteien weniger, deswegen wird es auf jeden Fall eine Sache, die einen ganz, ganz geringen Prozentteil hat.
Was bedeutet das konkret, wenn du sagst, das wollten beide Seiten weniger? Das heißt, dass der Verein dann klar auf dich zukommt und sagt, du, pass auf, es wäre besser, wenn du dir irgendwas anderes suchst.
Ja, es war ein bisschen, war lange Zeit nicht klar, und das ist so eine Sache, die fand ich dann im Nachhinein auch ein bisschen schade, dass die Kommunikation jetzt nicht zu 100% da war, weil ich würde eigentlich sagen, bis ein paar Tage vor Trainingsstart, ich hatte ja auch mein Programm von Dortmund bekommen, das ich absolviert habe, mein Fitnessprogramm. Und bis ein paar Tage vor Start war eigentlich klar, dass ich nach Dortmund komme, die Vorbereitung erstmal mitmache oder mich da fit halte, weil ich natürlich auch weiß, wie es im Fußball läuft, und ich weiß, wenn ein Trainer einfach anders plant und mit einem nicht plant, dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie da noch ein bisschen rumzulaufen und mit der Mannschaft zu trainieren, weil der Trainer trotzdem sowieso was anderes will. Deswegen hat das auch für mich keinen großen Sinn gemacht. Trotzdem, glaube ich, hätten wir das ein bisschen besser kommunizieren können, auch für mich, dass ich weiß, was für mich am besten ist, dass ich meine Trainingseinheit noch besser planen kann. Und dann war das alles ein bisschen kurzfristig, und am Ende war es trotzdem für mich okay, weil ich natürlich für mich das Beste will und für mich dann auch schauen will, dass ich auch fit werde, und da war dann für mich die beste Möglichkeit, das alleine zu machen.
Das heißt, du hättest eigentlich erwartet, dass ein Michael Zorc oder ein Hans-Joachim Watzke oder auch ein Lucien Favre vorher zu dir kommt und sagt, Mensch, das wird hier nichts mehr.
Ja, so wie es leider manchmal im Fußball ist, läuft ja fast die komplette Kommunikation dann über einen Berater ab oder über seinen Agenten, und so ist es nun mal. Das muss man dann auch irgendwie akzeptieren, und das verstehe ich auch. Ich glaube, ein Aki Watzke oder auch ein Michael Zorc, die hatten ihre eigenen Baustellen dann auch im Sommer, und dann ist das alles ein bisschen schwieriger gelaufen, und wir haben eigentlich auch schon den Sommer dann gesucht, was können wir machen, weil klar, ich wusste, dass jetzt nicht die größte Perspektive für mich in Dortmund da ist, deswegen sucht man auch schon ein bisschen Sommer, auf was könnte man stehen, was könnte gut für einen sein, deswegen war das jetzt auch keine Riesenüberraschung für mich, dass ich nicht in Dortmund aufgeschlagen bin.
Greifst du dann mal selbst zum Hörer und rufst die Offiziellen von Borussia Dortmund an und sagst, okay, Leute, was ist los? Wir müssen nicht über einen Berater kommunizieren, sondern wir können das auch mal ganz ehrlich und offen reden.
Ja. Eigentlich hätte man das machen können, wenn man sich das selbst gewünscht hätte, klar, aber das ist dann schon alles irgendwie so abgelaufen, und trotzdem war nicht klar, was passiert, und dann hat mich mein Berater irgendwann angerufen und hat gesagt, so, Dortmund plant so und so, wie siehst du das, weil natürlich hätte ich das Recht gehabt, da irgendwie zu trainieren oder ein Programm zu kriegen, aber das macht ja für mich dann auch keinen Sinn, deswegen... Ja, ist das, glaube ich, so wie es dann am Ende das Ergebnis war, gut gewesen, aber wie es passiert ist, klar, geht's immer besser und hätte es schöner ablaufen können, aber trotzdem bin ich auch keiner, der jetzt gerade ins Fußballbusiness gekommen ist, und ich weiß schon, wie das abläuft.
Wie sehr interessiert sich der BVB aktuell für dich? Also bist du irgendwie im Austausch mit den Offiziellen? Ruft da mal einer an und sagt, Mensch, wie läuft es gerade in Moskau bei dir? Können wir dir helfen?
Da gibt's keinen Kontakt.
Gar nicht?
Nee, gibt's keinen Kontakt. War ja auch schon in meiner Zeit in Fulham so, in der Premier League. Dann kriegt man natürlich auch schon so ein Gefühl, dass da eigentlich der Weg vorbei ist in der jetzigen Situation. Was ich trotzdem, das muss ich dazu sagen, alles verstehen kann, weil ich jemand bin, der versucht immer auch beide Seiten zu sehen. Und da sehe ich auch die Seite von Dortmund, gerade auch von Lucien Favre, der mit seinem Kader trainieren will, den er auch für sich plant, für die Saison plant. Und da war deswegen auch schon relativ früh klar, auch für mich, dass ich diese Saison auf jeden Fall nicht bei Borussia Dortmund spielen werde.
Mit welchen BVB-Spielern bist du aktuell im Kontakt?
Ganz viel natürlich mit Mario Götze. Ist auch Ja, über die letzten Jahre ein sehr, sehr guter persönlicher Freund geworden. Ich habe mit Mats Hummels ein bisschen geschrieben, mit ein paar anderen noch. Das sind so meine Jungs dort.
Mario Götze, der Mann, dem du 2014 das goldene Tor aufgelegt hast, der hat eine Frage an dich. Und über Mario Götze, die WM 2014, sprechen wir dann in Folge 2 nochmal ganz ausführlich. Da geht's dann um die schönen Seiten des Fußballs. Erstmal hören wir jetzt die Frage von Mario Götze.
Hey Schü, hier ist Mario, weil wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Wir haben zusammen bei dem Nationalmannschaft gespielt, Erfolge gefeiert, dann im Verein bei Dortmund zusammen gespielt. Wo siehst du uns irgendwann mal, in welcher Altherrenmannschaft und in welchem Alter? Ü40, Ü50? Würde mich mal interessieren.
Ja, gute Frage. Altherrenmannschaft wahrscheinlich weniger. Ich glaube, ich sehe uns eher an irgendeiner Bar, wenn wir beide Kinder haben, wenn du auch deine Kinder bekommen hast, da irgendwann schön im Urlaub an der Bar und wir sprechen nochmal schön über die Zeiten, die wir erlebt haben, wenn die fußballerischen Geschichten vorbei sind, da sehe ich uns.
Also Spartak Moskau, alte Herren oder Borussia Dortmund, Legendenmannschaft.
Legendenmannschaft, ich weiß nicht, ob ich es da reinschaffe, aber nein, das, eigentlich sehe ich uns da weniger. Aber wer weiß, im Fußball ist alles möglich. Beim Phrasenmäher sind wir ja.
Oh ja, jetzt müsste ich was hupen, aber das ist schon so billig, da greife ich nicht mehr zur Hupe. Die Arbeit mache ich mir nicht.
Deswegen, wer weiß, vielleicht spielen wir auch beide, bis wir gar nicht mehr können, auch wenn es nicht mein Ziel ist.
Wenn du mit Mario Götze an der Bar sitzt, was trinkt ihr dann?
Was trinken wir? Was ist unser Go-To-Cocktail? Sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch schon einige Urlaube gerade auch mit unseren Frauen verbracht.
Und Gin?
Gin Tonic ist auf jeden Fall so ein Classic, der geht immer.
Klassiker zum Frühstück.
Genau, zum Frühstück, ja.
Schaust du dir BVB-Spiele im TV aktuell an?
Absolut, absolut. Ich bin großer Fan auch von der Mannschaft. Ich kenne ja die Jungs, das muss man sagen. Der Verein ist auch sensationell. Das ist auch ein Ding, das, glaube ich, irgendwo mal stand, dass ich die Fans kritisiere oder irgendwas und so ein paar getwistete Aussagen. Und ich bin großer Fan von BVB, von der Mannschaft. Ich kenne ganz, ganz viele von den Jungs. Ich habe das Spiel gegen Inter Mailand, schaue ich mir an, oder in der Bundesliga, das kriege ich hier alles. Deswegen fieber ich mit dem Verein mit. Klar, ich stehe auch noch unter Vertrag dort, aber absolut, ist ein toller Verein und wünsche den größtmöglichen Erfolg und ich glaube, das Potenzial ist da.
Wie verfolgst du die Bundesliga grundsätzlich? Sitzt du hier samstags nachmittags und guckst dir die Bundesliga im TV an? Ja. Oder lässt du es laufen und guckst dann irgendwie mal montags in den
wenn immer ich schaffe, Kicker. Dann im Kicker durch. Nein, wenn immer ich schaffe, schaue ich mir die Spiele live an. Dank der Technologie heute kann ich alles empfangen. Schaue mir die Konferenz an, einzelne Spiele, je nachdem, wie unsere Spiele auch passen, das ist alles da. Bundesliga ist immer noch mein täglich Brot und freue ich mich immer, die Spiele zu schauen.
Du hast gerade gesagt, du bist ein Fan von Borussia Dortmund, du magst die Fans, du verfolgst die Spiele.
Ja.
Ab wann war für dich klar, das wird hier nichts mehr? André Schürrle und Borussia Dortmund ist zwar eine tolle Freundschaft und ich bin weiterhin Fan, aber als Spieler muss ich hier in den Sack hauen.
Ich war oft, sehr, sehr oft verzweifelt schon, kann ich sagen. Ich habe in Dortmund in meinem Haus gesessen und habe mir Gedanken drüber gemacht, warum es nicht wirklich so passt, warum ich nicht hier zu wirklich dem Spieler auch werden kann, der ich sein kann, meine Stärken ausspielen kann, meine Tore mache, einfach so mal in so einen Flow zu kommen, um einfach Anlauf zu nehmen und einfach auch da zu sein. Und da spielt wieder ein großes Wort für mich, was ich so herausgefunden habe, ist einfach auch Timing. Wann kommst du zu einem Verein? In welcher Verfassung bist du, wenn du zu dem Verein kommst? Klar, welcher Trainer ist in dem Verein? Und man muss ja sagen, es hat ja wirklich sehr, sehr gut angefangen. Ich bin zu Thomas Tuchel dann, zu Borussia Dortmund gekommen. Ich war in der Top-Verfassung nach der EM, habe mich richtig gut gefühlt. Die ersten Spiele waren wirklich top. Und dann kamen so die ersten wirklichen Verletzungen auch in meiner Karriere, weil ich es davor gar nicht wirklich kannte. Und dann ist es alles so ein bisschen zerbröckelt. Phasenweise dann doch wieder ganz ordentlich gespielt, aber nie wirklich ja, mein volles Potenzial ausschöpfen können, dass ich wirklich, wenn so einen gewissen Flow kommt, jedes Spiel mache, dann auch meine Position finde in dem Verein, so mich ein bisschen festigen kann und ja, wirklich ein paar Spiele am Stück waren bloß mein letztes halbe Jahr unter Peter Stöger, wo ich denke, ich wirklich auch gute Spiele gemacht habe und trotzdem war es mir dann auch schon klar, als der Trainerwechsel gekommen ist und mit mir dann auch gesprochen wurde, dass der Weg dann auch den Sommer, als ich auch gewechselt bin, dann auch vorbei sein könnte.
Wie läuft das ab in der Situation?
Ja, man fängt natürlich die Vorbereitung an und trotzdem wurde schon mit einem gesprochen oder man sieht ja auch die Verpflichtungen, die kommen, ist es auf seiner Position, wie gut sind die Spieler und wie teuer natürlich heutzutage ist auch ein großes Thema, sind die Spieler, weil sie dann spielen müssen auch und die Chance ihnen geben müssen. Und dann waren wir in den USA und hab dann mit Lucien Favre gesprochen, der mir dann gesagt hat, dass er auf meiner Position eigentlich anders plant und auch noch ein paar junge Spieler dahinter ransetzen will und dass er glaubt, dass es für mich das Beste wäre, mir was anderes zu suchen. Und ja, so läuft es ab.
Ist das ein kurzes Gespräch oder eher ein längeres? Also ist es mit Erklärung verbunden?
Keine großen Erklärungen sind es. Ist ja natürlich auch immer, wie will man selbst die Erklärung haben oder sowas. Das war ja ein relativ kurzes Gespräch. Es war trotzdem auch schon so davor, dass mein Berater auch mit Michael Zorc oder mit den Verantwortlichen in Verbindung ist. Und so nimmt das dann auch so ein bisschen seinen Lauf. Und dann, wenn man als Spieler natürlich auch das Gefühl hat, dass man weniger die Chance in dem Verein bekommen wird, dann versucht man ja auch schon alles dran zu setzen, um irgendwo dann unterzukommen, wo man in dem man spielt, weil es jetzt auch eine Phase in meiner Karriere, so mit 28, 27, 28, 29, in der ich einfach spielen will, in der ich Spaß haben will, weil ich nicht weiß, wie lange ich wirklich überhaupt spielen will. Deswegen war es keine Option für mich, keine Ahnung, Monate auf meine Chance vielleicht zu warten, die vielleicht irgendwann kommt.
Was geht da in dir vor in so einem Moment, wenn der Trainer herkommt und sagt, pass auf, ich plane hier mit anderen?
Ja.
Übrigens habe ich hinten dran auch noch ein paar Talente, die ich auch noch einsetzen möchte. Das heißt, du stehst hier in der Kette mal ganz, ganz weit hinten. Da ja, bricht so eine Welt zusammen, oder nicht?
Na, das würde ich gar nicht sagen. Es sind natürlich verschiedene Gefühle. Dein Ego sagt dir natürlich, was? Andere Spieler? Ich bin doch einer der Besten. Ich bin Weltmeister. Ich hab die Flanke geschlagen, sagt dir dein Ego. Aber dann ist ja so, ich bin auch ein Typ, ich will das realistisch sehen und wie ich schon vorhin gesagt habe, von zwei Seiten sehen. Deswegen ist es auch dann relativ schnell so, dass ich das akzeptieren kann. Natürlich fällt es einem nicht einfach. Auch der Abschied von den Jungs war nicht einfach für mich, dann aus den USA abzureißen. Aber trotzdem ist es ja immer so, glaube ich, dass jedes Scheitern oder jede schwierige Situation ist immer auch eine Chance und die habe ich dann einfach gesehen oder die versucht man dann zu sehen, ist nicht immer einfach und versucht dann einfach nach vorne zu schauen und Fußball ist so schnell, ein Tag ist alles gut, am anderen Tag ist alles schlecht und damit muss man einfach umgehen können.
Du hast es gerade angesprochen, du gehst dann zu deinen Mitspielern, gehst dann zu Mario Götze, zu deinem Freund, wie du ihn selbst nennst,
ja,
und sagst dann, ey Mario, die Flanken, 2014 ist vorbei, die müssen von wem anders kommen.
Ja.
Doppelbitter oder nicht?
Ja, also, natürlich, weil ich mich wirklich in der Mannschaft sehr, sehr wohl gefühlt habe. Ist natürlich dann schwierig und trotzdem setzt man sich natürlich vorher auch schon damit auseinander, weil ich wusste auch schon in der Vorbereitung, dass es vielleicht so weit kommen könnte und so ist es leider das Geschäft. Da muss man auch harte Entscheidungen mittragen.
Du hast eben erwähnt, dass du zu Hause gesessen hast und dir mal den Kopf zerbrochen hast. Warum passt das hier gerade nicht, dass du verzweifelt warst? Wie sieht sowas aus? Nimm uns mal mit auf diese Reise in das Wohnzimmer eines Bundesliga-Profis, der zu Hause sitzt und sich Gedanken darüber macht. Was wird das Ganze hier? Warum läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Was machst du da?
Meistens ist es ja so, dass es nach den Tiefpunkten, sei es nach einem Spiel, das man vielleicht gar nicht gespielt hat, oder nach einem weniger guten Spiel, weil als reflektierender Profi weiß man das natürlich auch selbst schon nach dem Spiel, was passiert ist oder wie ich gesagt habe, wenn man mal gar nicht gespielt hat und das war in Dortmund auch häufiger der Fall, ja, kommt man nach Hause und man versucht das alles so ein bisschen zu unterdrücken, klar, die Frau ist da oder auch die Familie meistens bei Heimspielen bei mir, ja.
Und alle sagen so schon, Mensch, André, was ist denn los?
Nein, das ist gar nicht mal so.
Die merken schon, was los ist?
Ja, ist ja so, ach, denk gar nicht drüber nach, es ist einfach so, mach weiter. Und dann, je länger der Abend wird, vielleicht ein Glas Rotwein noch getrunken, um ein bisschen runterzukommen, dann denkt man so, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Hier gestartet, die Motivation war die größte, die ich in meiner Karriere jemals gefühlt habe, bei dem Verein angekommen und alles war gut und dann zerbröselt es langsam und immer mehr und ja, man findet kein wirkliches Gegenmittel dazu, weil man natürlich auch abhängig ist vom Trainer, von gewissen Situationen in der Mannschaft, von anderen Spielern und versucht dann alles dagegen zu steuern und dann spreche ich mit meiner Familie, denk so, was ist euer Gefühl, was denkt ihr so und so sind die Abende eigentlich und trotzdem immer wieder, was ich auch dann immer wieder schaffe und auch geschafft habe, ist so, dass man so aus diesen Abenden oder auch dann aus einer schlechten Woche oder sowas dann trotzdem die Motivation zieht, einfach ein bisschen mehr zu machen, mal ein paar Sachen zu verändern und deswegen glaube ich wirklich, dass diese schwere Zeit, auch die schwere Zeit, die ich vielleicht so schon die erste Phase in Wolfsburg hatte, enorm, wirklich enorm wichtig für mein Leben sind und waren, weil gerade in diesen Phasen lernt man sich selbst auch ein bisschen kennen. Wie denkt man in gewissen Situationen? Was kann man verändern? Wie blickt man auf den Fußball, auf dieses Geschäft? Man verändert vielleicht so ein bisschen seine Einstellung zu dem ganzen Business und deswegen, ja, ist es ein ständiges Dazulernen und gerade die schlechten Phasen, glaube ich, werden mir auch in meinem Leben nach dem Fußball und auch noch im Fußball, glaube ich, sehr weiterhelfen.
Was heißt das, die Einstellung verändern?
Einfach die Sicht auf gewisse Dinge zu verändern. Vielleicht
auf welche
auch,
Dinge?
Ja, so auf den Fußball zum Beispiel. Sagen wir mal die Sicht auf den Fußball vorher. Klar, als junger Spieler, Fußball ist alles. Ist das Wichtigste auf Erden, eine schlechte Leistung und man geht nach Hause und man denkt, es ist alles vorbei, ich muss, keine Ahnung, zu einem schlechteren Verein wechseln und alles bricht irgendwie in sich zusammen. Manchmal als junger Fußballer oder auch als älterer Fußballer denkt man, dass sich die ganze Welt um sich selbst dreht. Seine schlechte Leistung, oh Gott, jeder denkt über mich, ich bin ein schlechter Fußballer, ich bin immer der, der früher war oder meine Familie, wie schauen sie auf mich? Und man spielt so gewisse Szenarien in seinem Kopf ab, die andere Leute über einen denken. Und je älter man wird und je mehr man sich mit der ganzen Materie auseinandersetzt, merkt man, dass man nicht der Mittelpunkt in dem ganzen Geschehen ist, dass ich nicht der wichtigste Spieler im deutschen Fußball bin, nicht der wichtigste Spieler irgendwo bin, dass es wirklich nur eine kurze Zeit ist, in der man vielleicht schlecht spielt und trotzdem alles weiterläuft und man dann wieder neuen Schwung nehmen kann, dass sich alles wieder drehen kann und dass es einfach in seinem ganzen Kosmos, dass der Fußball nicht das Wichtigste ist und das habe ich versucht und bin ich immer noch, ach klar, auf der Suche ein bisschen nach diesen Gedanken.
Hattest du mal die Phase, in der du gedacht hast, ich bin der wichtigste Spieler im deutschen Fußball?
Na, vielleicht nicht im deutschen Fußball, aber so für sich.
Oder weltweit.
Weltweit direkt. Nein. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dass man das Gefühl hat, dass sich wirklich um sich selbst dreht. So das ganze Business und jetzt schaut der Trainer auf mich und hier dies und das, aber dass es in Wahrheit gar nicht so ist.
Du hast dich selbst zu wichtig genommen.
Genau, dass man, ja genau, dass man sich einfach selbst nicht zu wichtig nehmen muss, darf, weil man ist nur ein kleiner Teil in einer Mannschaft, in einem Verein, in einem großen Business.
Wie läuft das ab, wenn du dich selbst zu wichtig nimmst? Wodurch kommt das? Durch Berater, durch Leute, die was von dir wollen, die wissen, das ist André Schürrle, der ist Fußballmillionär, der hat viel Kohle, dem wollen wir jetzt mal ein bisschen was Gutes tun, weil wir dann vielleicht auch ein bisschen was von dem Geld abbekommen? Oder wie entsteht sowas?
Klar, natürlich, alle die Dinge, die du aufgezählt hast, spielen da mit rein und das ist immer, ich habe ein tolles Buch über das Ego gelesen jetzt gerade und was das Ego mit einem macht und diese ganzen Sachen, wenn dir jeder sagt, oh, super Fußballspieler und nein, das liegt nicht an dir, der Trainer, der muss nur auf dich setzen und die Fans sehen das Falsche in dir, das ist ein schönes Futter fürs Ego, weil du dir dann selbst einredest, ja, ist doch alles okay. Ist doch alles okay, ich bin ja der Geilste und wenn ich eigentlich die Chance bekomme, dann läuft das schon alles. Das kann man, glaube ich, so, wenn man sich da weniger miteinander auseinandersetzt, gar nicht wirklich aufhalten oder auch wirklich in sich reinschauen und wirklich ein bisschen zurückschrauben. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man so eine gewisse Realität sehen, wie es wirklich aussieht im Moment. Und dass man wirklich vielleicht gerade wirklich nicht gut spielt und dass man wirklich nicht auf seinem Zenit gerade ist und dass nicht der Trainer nur schuld ist und nicht die Fans nur schuld sind und dass man wirklich an sich selbst arbeiten muss und dass man das alles von einem anderen Blickwinkel anschauen muss.
Was ist das für ein Buch? Kannst du uns den Namen nennen?
Das ist Dein Ego ist dein Feind. Oder Das Ego ist ein Feind von Ryan Holiday. Ja, sehr faszinierend. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil es in allen Branchen, das ist ja nicht nur der Fußball, dass das Ego einfach eine große Rolle spielt, was man sich selbst einredet und wie wirklich diese Selbstrealität oder auch dieses Selbstvertrauen komplett verkehrt ist, wie man sich selbst sieht. Wer kann sich wirklich richtig gut selbst einschätzen? Wer kennt sich richtig gut? Ich weiß nicht, kennst du dich? Weißt du genau, wer du bist, was du willst?
Leider ja.
Ja, aber ich glaube, das wissen die wenigsten, weil man sich da zu wenig miteinander auseinandersetzt, weil man von außen oder von sich selbst immer nur, ja, das entweder zum Schönen hindreht oder zum ganz Schlechten hindreht.
Ist halt eine Frage der Perspektive dann, ne? Also normalerweise betrachtest du ja alles durch deine eigenen Augen und aus deiner Position heraus und siehst alles um dich herum. Und dann ist es halt schwierig, mal zu sagen, okay, ich wechsle mal die Perspektive und gehe jetzt mal raus aus meiner eigenen Körperhülle und betrachte mich von außen und betrachte das, was um mich herum geschieht, von außen, quasi aus einer Helikopterperspektive, um dann sagen zu können, hey, eigentlich ist bei Problemen manchmal alles gar nicht so schlimm, weil das, was du da sehen kannst, das ist nicht der Rede wert und das ist in zwei, drei Tagen wieder verflogen. Und auch in guten Zeiten mal zu sehen, so hey, so toll, wie du das gerade empfindest, ist es vielleicht für andere gar nicht, sondern das ist nur das, was du selbst wahrnimmst. Ist es das, was du meinst?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Teil von dem, was ich meine. Wie du gesagt hast, eine andere Perspektive sehen. Es ist genauso wie die Situation, die ich in Dortmund hatte, jetzt im Sommer. Das habe ich auch in einem Interview gesagt, dass ich Borussia Dortmund und auch Lucien Favre zu 100% verstehen kann. Auch wenn ich der Leidtragende oder in Anführungsstrichen Leidtragende dann darunter bin, dass ich aussortiert wurde oder was auch immer. Aber trotzdem, klar, mein Ego sagt mir da, was? Wie können die das machen? Und ich habe ein gewisses Standing oder was weiß ich. Aber wenn man dann mal von einer anderen Perspektive drauf schaut und versucht auch Lucien Favre oder auch Dortmund vorzustellen, was denen ihr Ziel ist oder was sie wollen. Und dann kann man das auch alles besser einordnen und besser verstehen. Und dass es nicht immer alles nur extrem persönlich für einen ist. Das ist ja auch wirklich, das ist ja auch Kritik oder irgendwas. Das nimmt man sich ja immer alles viel zu persönlich. Ich war als junger Spieler unter Thomas Tuchel da gehockt. Der hat mich kritisiert und ich bin fast geplatzt, weil ich konnte das nicht aufsaugen. Ich denke, aber ich kann das doch oder ich habe das doch gemacht. Aber nein, weil man das ein bisschen alles zu persönlich sieht und deswegen, es ist auf jeden Fall ein weiter Weg, sich wirklich selbst kennenzulernen und das wird, glaube ich, auch, vielleicht weißt du es ein bisschen besser, immer weiter
andauern. Ist das jetzt eine Anspielung auf mein Alter oder was?
Nein, 10 Jahre nein, das tut mir natürlich leid.
Alter, shit. Jetzt hole ich doch noch den Zettel mit den miesen Fragen raus.
Ja, bitte, hol sie raus.
Wenn du sagst, dass du das gut einschätzen kannst und dass du eine gute Draufsicht hast auf deine eigene Leistung,
ja,
hättest du als neutraler Betrachter André Schürrle dann auch empfohlen, dass er sich einen neuen Verein sucht und dass Borussia Dortmund ohne ihn planen sollte, aufgrund deiner eigenen Leistung, die du gebracht hast?
Aufgrund der Leistung, die ich wirklich in den 2 Jahren gebracht hat und auch die Zahlen lügen am Ende nicht und das ist, was am Ende im Fußball auch zählt, wäre ich wahrscheinlich zu demselben Entschluss bekommen. Gerade auch, weil man sich verändern will. Man hat Julian Brandt geholt, was ein überragender Fußballer ist, Thorgan Hazard, die alle auf den meinen Positionen auch gespielt haben. Und deswegen glaube ich, wenn ich diese Option gehabt hätte in dieser Situation, ja, wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gemacht. Klar, kann ich einer Mannschaft und so viel Selbstvertrauen habe ich doch auch dieser Mannschaft von Dortmund immer noch was geben und wenn ich in meiner Top-Verfassung bin. Und leider habe ich das zu wenig gezeigt in den 2 Jahren. Deswegen ist das auch wieder so eine Selbstrealität für mich, das dann auch zu verstehen.
Also hättest du dann auch sagen können zu Lucien Favre oder zu den BVB-Offiziellen, wenn die sagen, Mensch, wir planen ohne dich, sehe ich genauso, kann ich nachvollziehen.
Wahrscheinlich hätte ich das auch so sagen können in der Situation, weil ich gerade auch jetzt auch wenn ich an das Gespräch zurückdenke oder sowas, auch dann das für mich okay war in dem Moment.
Du hast es kommen sehen.
Ja, erstens kommen sehen und ich dann auch schon mich ein bisschen so damit angefreundet hatte, was Neues zu machen.
Total überraschend, dass du selber sagst, hey, ich hätte auch so entschieden. Ich hätte den Spieler André Schürrle dann auch nicht vom Hof gejagt, aber ihm gesagt, dass ich erstmal ohne ihn plane, weil das zeugt ja davon, dass du schon sehr, sehr gut einschätzen kannst, was da um dich herum passiert und auch das, was du geleistet hast bei Borussia Dortmund. Oder vielleicht dann manchmal auch nicht.
Oder nicht, ja. Ja, total. Das hat alles so ein bisschen angefangen. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt und bis dahin habe ich immer wirklich, man sucht ja immer irgendwelche Schuldige und sowas. Und bis dahin, und sie hat mir gesagt, jetzt schau mal auf dich, was tust du alles oder bist du in der Verfassung, dass du wirklich so sagen kannst, das liegt daran, es liegt daran, es liegt daran und es liegt nicht an mir. Und das war nicht der Fall, deswegen kann man das alles auch so nachvollziehen, auch wenn es dann auch ein bisschen schwerfällt.
Wo hast du sie kennengelernt, wenn ich fragen darf?
In Berlin. In Berlin, sie ist in Kasachstan geboren, aber mit jungen Jahren nach Berlin gekommen und da haben wir uns kennengelernt, ja.
Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei welcher Gelegenheit?
Wir haben uns gesehen in Berlin, ich war gerade verletzt, dann habe ich sie angeschrieben übers Internet, wie es heutzutage so ist und
das heißt, in dann
über
eine,
ja, über eine gewisse, wir hatten einen gemeinsamen Freund in Berlin.
Jetzt sind wir bei Instagram oder Tinder oder Twitter oder
Nein,
Facebook?
Instagram. Wir haben einen gemeinsamen Freund in Berlin und darüber habe ich sie kennengelernt und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, ich bin gerade verletzt, ich kann am Wochenende in Berlin sein, lass uns treffen. Und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen.
Ja, schön. Und sie hat dir direkt die Meinung gegeigt und hat gesagt, pass mal auf, Sportsfreund, ja, das ist nicht alles so einfach. Nein,
also nicht direkt. Das wäre ein bisschen, da war ich noch nicht so weit, das alles so anzunehmen. Nein, klar, bis man wirklich so tief ist. Und ich bin sehr, ja, wie soll man sagen, sehr tiefer Mensch. Liebe tiefe Gespräche. Ich liebe Gespräche über Gefühle, über gewisse Dinge, die wirklich auch im Leben eine Rolle spielen. Und da habe ich absolut meinen Gegenpart getroffen, der genauso denkt und zu 100% ehrlich zu mir war, was sie wirklich denkt, wenn ich ihr meine Probleme gesagt habe. Und das war für mich faszinierend.
Und dann hat sie mal gesagt, so pass auf, ist vielleicht nicht immer die Schuld der anderen, sondern guck mal, was du selber so leistest.
Ja, ich meine tief im Inneren und ich schätze mich als jemand ein, der wirklich auch realistisch ist und sich selbst gut einschätzen kann, weiß man auch schon, dass nicht alles rund läuft und dass man mehr geben muss. Und wenn man es dann einfach mal so ins Gesicht gesagt bekommt, dann ist es erstmal schwierig, aber es hilft am Ende immer weiter.
Das stimmt. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung.
Und wenn nicht die Liebsten das machen können, wer dann, ne?
Ja.
Deswegen.
Hast du dir mal professionelle Hilfe genommen in der Situation?
Habe ich nicht. Bei der Nationalmannschaft habe ich mit dem Psychologen als mal gesprochen. Das sind aber meistens dann informative Gespräche oder dass man sich gewisse Dinge einholt, die man vielleicht trainieren kann, sei es über Konzentration, sei es über auch ein paar Übungen darüber. Aber jetzt wirklich so professionell habe ich mit keinem gesprochen.
Da bist du in der Familie dann gut aufgestellt?
Ja, schon. Das würde ich schon sagen. Wir sind auf jeden Fall sehr oft zusammen, gerade als ich noch in Deutschland gespielt habe. Und da sind solche Dinge eigentlich immer Thema.
Sind das auch Themen für Gespräche mit Mitspielern? Also setzt du dich da auch mal mit einem Mitspieler hin und sagst, Mario, bei mir, du kennst es aus deiner Bayernzeit, läuft's gerade überhaupt nicht.
Ja, mit Was Mario, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden um Stunden wir über solche Dinge gesprochen haben. Weil er ja auch vielleicht noch extremer, gerade durch die Öffentlichkeit, durch ähnliche Dinge durchgegangen ist, haben wir sehr, sehr viele Stunden damit verbracht.
Wie sieht das aus? Ihr trefft euch irgendwo, sitzt zusammen auf dem Sofa, trinkt ein Gläschen Rotwein und philosophiert übers Leben und über die eigene Situation? Oder?
Ja, es ist mal auch im Verein oder in den Trainingslagern oder auch in den Urlauben. Da ist natürlich auch Fußball dann natürlich ein großes Thema und die eigene Situation und alles. Und da war es dann auch wirklich so, dass wir uns einfach auch sehr, sehr gut unterstützt haben, auch in gewissen Situationen, auch immer wieder einen daran erinnert haben, dass es gerade nicht das Wichtigste auf der Welt ist und dass es viele, viele Dinge gibt, die einen auch zufrieden und glücklich machen können. Das lernt man ja auch in solchen Situationen. Als Fußballer dreht sich natürlich schon alles um den Fußball. Keine Ahnung, ich würde jetzt von mir behaupten, 85% meiner Gedanken sind über den Fußball, über meine Situation, was kann passieren, was passiert irgendwo im Fußball, und weil es wirklich der größte Part dann wirklich in deinem Leben ist, weil viele, glaube auch Fans, wissen das ja auch nicht, die sehen das Spiel am Wochenende, wissen vielleicht, man trainiert ein bisschen unter der Woche, aber dass das wirklich so ein großer Part ist, weil man sich ja um seine eigene Leistung, um die Leistung anderer oder über den Verein, über das Spiel am Wochenende, der Druck steigt wieder, dann einfach Gedanken macht. Deswegen, gerade in solchen schweren Situationen, lernt man auch, glaube ich, besser damit umzugehen, weil man in ein paar andere Richtungen geht.
Denkst du da dann auch aktiv über dein Image nach? Weil es ist ja schon so, dass es bei dir durchaus mal dann zur Sprache kommt, ach, der Schürrle, jetzt ist er hier gescheitert, jetzt ist er da gescheitert, jetzt wechselt er hier hin, jetzt wechselt er dahin. Dieses Image, was dir anhaftet, denkst du da aktiv dann drüber nach und sagst dir, hey, woher kommt das?
Erstmal zu dem Wort Scheitern. Ich finde, das Wort Scheitern ist in unserem Gebrauch viel zu negativ. Weil ich glaube, man muss scheitern, um wirklich seinen Weg zu finden. Und ist ja auch wieder eine Definitionssache. Wer entscheidet, wann man gescheitert ist? Entscheidet es die Bild-Zeitung oder entscheidet man das selbst?
Und im Zweifel immer Bild.
Im Zweifel immer Bild. Ja, im Fußball wahrscheinlich ist es korrekt, aber für mich selbst, ich sag nicht, nee, dass ich auch in Dortmund gescheitert ist. Für mich so ein Wort, das passt gar nicht in meinen Gebrauch so wirklich rein, und auch für meine Zeit in Dortmund, klar, das wird gern geschrieben und was weiß ich, er ist da gescheitert, aber im Endeffekt ist es einfach ein Weg, den man geht, und da gehören positive, aber auch vor allem negative Erfahrungen dazu, und die muss man einfach mitnehmen, und deswegen, ich könnte meine Karriere jetzt auch beenden und ich würde nicht von mir sagen, dass ich gescheitert bin.
Ja, du bist Weltmeister, ja. Also wer Weltmeister ist,
deswegen. Und ja, zum Image, natürlich macht man sich darüber Gedanken, und natürlich waren auch ein paar Interviews von mir, die vielleicht auch nicht so gepasst haben, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, dass man ein paar Dinge da ein bisschen auch rausnehmen konnte, die auch nicht gut geklungen haben oder irgendwas. Deswegen macht man sich über sein Image schon Gedanken, und trotzdem will ich auch im Endeffekt jemand sein, der nicht von allen geliebt werden muss oder irgendwas. Ich will schon dann irgendwo dahin kommen, dass ich meine Meinung habe, dafür auch stehe, meine Werte habe, und da versuche ich gerade so meinen Weg zu finden.
Was glaubst du, wodurch entsteht dieses Image, wodurch ist das entstanden in den letzten Jahren, dass auf dich oft draufgehauen wurde, dass du oft so in diese Rubrik gesteckt wurdest, Verlierer der Saison, ist gescheitert, packt es nicht in Dortmund? Was glaubst du, was ist da für ausschlaggebend? Ist es nur die Leistung oder sind es die eben von dir angesprochenen Interviews, die du mal gegeben hast?
Ich glaube, an erster Stelle steht die Leistung. Wenn ich 10 Tore pro Saison geschossen hätte, wäre das auch nirgendwo gestanden. Trotzdem ist es dann auch immer so, gerade als Weltmeister, als derjenige, der bei der WM 3 Tore gemacht hat, der die Flanke gegeben hat, dann natürlich nochmal ein spezielles Auge drauf gelegt wird, und auch auf die anderen Spieler, die damals dabei waren oder die Nationalspieler sind, da wird nochmal anders bewertet, und so ein Image entsteht natürlich auch durch was geschrieben wurde, welche Schlagzeile jetzt gestanden war, ist oder irgendwas. So entsteht natürlich so ein gewisses Image, das einem Fußballer oder auch einem Menschen nicht immer wirklich gerecht wird. Klar, an erster Stelle steht die Leistung, und dann muss man damit leben, was auch geschrieben wird. Und ja, waren vielleicht ein paar Interviews, wo ich, ja.
Was denn zum Beispiel?
Ja, ich weiß nicht, da war ja zum Beispiel das Interview, das aus England ins Deutsche übersetzt wurde, dass irgendwas mit den Fans, mit Borussia Dortmund, und dann, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, und plötzlich schaue ich in meine Social Media und ich werde wüst beleidigt von jedem Dortmund-Fan, den es wahrscheinlich irgendwo gibt, und aus meiner Sicht war aber alles okay und ich wusste gar nicht, warum das wirklich passiert ist, und dann wurde das irgendwie so übersetzt, dass keine Ahnung, dass ich zu wenig Unterstützung davon hatte, und das ist eigentlich überhaupt gar nicht der Fall, weil ich den Fans, gerade auch das letzte halbe Jahr, dass sie mich schon da wirklich auch gepusht haben und mir geholfen haben, und deswegen trägt sowas natürlich zum Image bei, und ich glaube, damals war auch mit Leverkusen, weil ich damals unbedingt weg wollte, zu Chelsea weg wollte, habe ich ein Interview gegeben, und das war einfach jugendlicher Leichtsinn, da habe ich nicht drüber nachgedacht, was das für die Fans bedeutet. Und
ja. Das war in deinem ersten Jahr bei Bayer Leverkusen, als genau. Du direkt eigentlich zu Chelsea wolltest und der Verein gesagt hat, nee, aktuell genau. sehen wir und, so nicht so.
Ja, und dann habe ich ein großes Interview gegeben und habe rausgehauen, was auf meiner Seele lag. Und das haben mir einige Fans übel genommen. Und das kann ich auch im Nachhinein verstehen. Und das war auf jeden Fall nicht clever.
Bekommst du dann nur Feedback über Social Media oder bekommst du es dann auch mal im direkten Gespräch zu spüren? Was war da so das Unangenehmste, was dir widerfahren
ist? Ja, das ist ja das, was wirklich auch schade dran ist. Und gerade wenn man in solchen Phasen steckt, dann versucht man auch so ein bisschen so den Kontakt zu meiden. So gerade auch mit Fans. Man bleibt lieber ein bisschen zu Hause, anstatt ins Restaurant in der Stadt zu gehen, weil man so das Gefühl hat, oh, die Leute mögen mich nicht so wirklich. Und das ist das, was wirklich schade ist und was auch wirklich so mit der Erfahrung erst bei mir zumindest besser wurde, dass es gar nicht so extrem ist. Und klar, man bekommt es in Gesprächen mit den Fans und sagt so, komm, jetzt mach mal oder jetzt geht doch mal ein bisschen mehr und hier, du hast so und so viel gekostet, jetzt da muss auch was kommen. Aber heutzutage, ich sag mal so 95% ist online, Social Media, irgendwelche Kommentare, irgendwelche Nachrichten, dass es auch schwierig ist, damit umzugehen.
Fliegt dir sowas dann um die Ohren, also dein Gehalt, dass die Leute dann sagen, Mensch, du verdienst dir 6, 7, 8 Millionen in Dortmund, beweg mal deinen Arsch?
Ja, gerade in Deutschland ist es ein großes Thema, wie viel du gekostet hast, wie viel du verdienst und so muss die Leistung passieren. Klar, auf der einen Seite kann man dieses Denken verstehen und sagt man, die am meisten verdienen, die müssen am besten spielen oder irgendwas, aber trotzdem steckt da immer noch ein Mensch dahinter, der schwere Phasen hat, der, bei dem es persönlich vielleicht auch mal nicht gut läuft, bei dem irgendwas zu Hause ist. Und da ist, glaube ich, wichtig, auch für Vereine wichtig, dass man solchen Spielern, für die man auch extrem viel Geld ausgegeben hat, auch mit die größte Unterstützung gibt. Das war auch ein bisschen schwierig für mich.
Weil es keine Unterstützung gab in der Form?
Ja, es gab schon Unterstützung und es war ja auch schon damals nach Wolfsburg als Rekordtransfer in dem ersten Jahr, wo es für mich gar nicht gelaufen ist, wo ich wirklich extreme körperliche Probleme hatte, wo ich kein bisschen zu meiner Form gefunden habe. Da waren dann auch ein paar öffentliche Geschichten und das ist immer schwierig und das zieht einen dann doch noch ein bisschen mehr runter, auch weil man immer sagt, ja, das spielt für mich keine Rolle, aber es spielt eine Rolle, weil man sehr viel Wert auf gewisse Meinungen legt.
In Wolfsburg beispielsweise Trainer Dieter Hecking, der dich dann mal öffentlich kritisiert hat?
Genau, oder ja, das ist ja immer sowas, das steht den Trainern oder auch den Verantwortlichen natürlich immer zu, sowas zu machen. Und den gewissen Dingen muss man auch ein bisschen mit dem Druck spielen und das muss man auch im Fußball verstehen, dass Druck eine große Wirkung auch auf Spieler hat. Manchmal kann es zum Guten sein, aber manchmal auch zum Negativen. Und dass ich glaube, und dass ich glaube, diese Saison, und auch wenn ich zum Beispiel jetzt Dortmund sehe, die Verantwortlichen, die Interviews, da ist die maximale Unterstützung für die Spieler, für die neuen Spieler. Und genauso muss es sein.
Wir reden in Teil 2 des Phrasenmähers mit dir über deine Station, über die Zeit in Wolfsburg unter anderem, über das, was Dieter Hecking damals gesagt hat. Wir sprechen auch über die schöne WM 2014, über dich, über Mario Götze. Bei dieser Geschichte Image, Druck verarbeiten, da sprichst du sehr reflektiert, da sprichst du sehr ausführlich. Wie sehr hatte dich das zwischenzeitlich mitgenommen? Was war so dein persönlicher Tiefpunkt? Weil es klingt so, als wärst du wirklich mal an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, das geht nicht mehr lange gut hier.
Ja, also ich hatte schon einige Tiefpunkte und auch da spielt wieder das Ego ein bisschen mit rein, weil das zieht einen in den schlechten Momenten einfach noch mehr runter, weil man sich von sich ja eigentlich dasselbe verlangt, wie die Verantwortlichen verlangen, wie die Fans verlangen. Hey, du bist ein guter Fußballspieler, du musst doch zeigen, was du drauf hast, es muss doch passieren, du musst doch die Tore machen. In gewissen Situationen zieht es einen dann noch runter und da gab es schon ein paar Tiefpunkte. Klar, in Wolfsburg, in der Zeit, in der es wirklich gar nicht gelaufen ist, ich in Wolfsburg auf der Bank gesessen war, war es auf jeden Fall extrem, extrem schwierig für mich und habe mir viele Gedanken gemacht über den Fußball, über das, was ich wirklich will. Will ich das überhaupt noch, habe ich mich gefragt, mich da wirklich hinzustellen und kann ich überhaupt noch das bringen, was jeder von mir verlangt. Und Situationen wie diese waren auch in Dortmund in den schweren Phasen und bis ich irgendwann dann auch damit umzugehen gelernt habe, um wirklich nicht alles so nah an mich ranzukommen zu lassen und wirklich das ein bisschen auch realistischer zu sehen und dass es alles, wenn man das große Ganze betrachtet, nicht so schlimm ist.
Bist du da mal an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, eigentlich reicht es mir, eigentlich kann ich jetzt meine Schuhe an den Nagel hängen und was anderes machen, was Schönes machen?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich niemals den Gedanken gehabt hätte. Gerade in den wirklich schweren Phasen denkt man sich, ob ich das überhaupt noch alles brauche, ob ich das überhaupt noch will. Dann packt einen doch irgendwo wieder die Motivation, um das sich auch selbst ein bisschen zu zeigen. Und so schnell geht der Gedanke dann auch wieder.
Bauchgefühl, wie kurz warst du davor zu sagen, Freunde, das war's für mich?
Ja, also das hätte ich niemals gemacht, weil ich auch gar nicht die Stärke dazu gehabt hätte, das wirklich jetzt in diesen Phasen auch durchzuziehen und auch immer noch in diesen Gedanken festgehalten war. Ein Fußballer, der hört doch erst mit Anfang, Mitte 30 auf, so wie es die Gesellschaft von einem verlangt. Deswegen war es niemals kurz davor zu sagen, ich mache das nicht mehr, ich höre auf. Das, also so weit ist es nie gekommen, dass es wirklich kurz davor war, aber ja, man...
Du hast dran gedacht.
Ja, man denkt darüber, weil man ja irgendwie auch für sich so einen gewissen Ausweg dann sucht oder das Ego für einen gewissen Ausweg sucht, so den leichteren Weg. Du brauchst es doch gar nicht mehr. Wieso gibst du dir den Stress? Und dann muss man sich daran erinnern, wieso man das wirklich angefangen hat und versuchen wieder den Spaß irgendwo reinzuholen, auch wenn es im heutigen Fußballbusiness gar nicht so viel Spaß gibt.
Spaß ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen hier in einem trostlosen Hotelraum in Moskau.
Natürlich passt dazu, oder?
Natürlich ist das Hotel wunderschön von außen. Wie bist du auf Moskau gekommen? Gab es da keine Alternativen?
Ah, es gab schon Alternativen. Es muss natürlich erstens für alle Parteien passen, so ist es natürlich auch, es muss für Dortmund passen, dann muss es auch für mich passen. Wir haben schon in meiner Zeit in England, als ich gewusst habe, dass es da auch zu Ende geht, mit meiner Frau haben wir darüber gesprochen und sie hat ja kasachische / russische Wurzeln und dann sind wir auf Russland gekommen und relativ schnell hatten wir auch so ein bisschen so das Gefühl dafür und ich habe gedacht, das könnte eigentlich was ganz Cooles sein und dann mit Spartak auch wirklich, muss man wirklich sagen, einen extrem tollen Verein hier gefunden und ja, versuche mich so langsam an der Sprache und ja, ist ein schönes Abenteuer.
Was kannst du auf Russisch?
Привет, как дела? Heißt so wie so, hallo, wie geht's?
Okay, du könntest mir jetzt ja auch...
Ja, ich könnte dir irgendwas erzählen.
Du könntest
ne?
mir komplett einen vom Pferd erzählen und ich würde hier sitzen und denken so, boah, ja, so der viel. Schürle, der kann alles. Links, rechts, Russisch, kann alles.
Nein, so viel kann ich wirklich noch.
Nimmst du Unterricht dann aktiv?
Nein, ich versuche, dass meine Frau mir ein bisschen was beibringt. Und klar, im Verein, man verbringt natürlich viel Zeit im Verein. Oder ich habe auch einen Fahrer, der zwar Englisch sehr, sehr gut spricht, aber auch Russe ist, der mit dem ich dann auch genug Zeit hier im Moskauer Verkehr habe, um einiges kennenzulernen.
Jetzt kommt dein Berater irgendwann um die Ecke und sagt, du André, Spartak Moskau will dich haben. Ist es so abgelaufen oder sind die direkt auf dich zugekommen?
Man ist dann natürlich auch so ein bisschen auf der Suche. Der Berater ist auf der Suche, was könnte passen. Man führt verschiedene Gespräche und dann hat er gesagt, okay, Spartak hat angerufen, ist ein deutscher Sportdirektor auch hier oder Geschäftsführer jetzt. Die wollen dich unbedingt haben. Wie kannst du es dir vorstellen?
Was machst du als erstes? Nimmst du das Handy raus und fängst erstmal zu googeln, oder nicht? Kader, Spartak Moskau,
genau. Später. Ja, sozusagen, weil man ja wirklich gar nicht so viel davon weiß in Deutschland. Und das war wirklich eigentlich genauso. Sogar noch am Telefon das iPad genommen und geschaut, okay, wie haben die abgeschnitten, wie sieht der Kader aus?
Kanntest du einen?
Ja, zu der Zeit waren ja noch die Brasilianer da, Fernando oder Luis Adriano und diese wurden dann aber auch, glaube ich, in der nächsten Woche verkauft.
Nachdem du zugesagt hattest oder bevor?
Ja, so ungefähr zur gleichen Zeit, aber ich wusste Bescheid. Okay. Also deswegen, es war jetzt nicht für mich,
war nicht der klassische Gebrauchtwagen, den du gekauft hast, wo plötzlich kein Motor mehr drin
war. Und der Sportdirektor Thomas heißt er, hat mir auch das... alles so erklärt, sind im Umbruch, viele, viele junge Spieler und es wäre top für sie, wenn ich das machen könnte und ein bisschen da die Mannschaft auch ein bisschen führen könnte und das fand ich einfach auch spannend, weil es wirklich so in meiner Karriere auch nicht gab, so wirklich so diese Führungsfigur auch zu sein oder auch da ein bisschen reinzuwachsen und auch wirklich versuchen, als ja, als so ein bisschen so ein Anführer in der Mannschaft zu sein, den jungen Spielern zu helfen, die zu einem natürlich aufschauen, zu helfen, was kann man machen. Und das fand ich super spannend, die Aufgabe. Und das war auch mit ein großer Grund, warum ich das gemacht habe.
Du bist sehr ehrlich, du hast jetzt nicht gesagt, ich habe schon als Kind in Spartak Moskau Bettwäsche geschlafen und wollte hier unbedingt mal spielen.
Ja, habe ich natürlich.
Die waren in den 80er Jahren, waren die richtig gut, die waren immer in Bremen beim Hallenturnier.
Ich meine,
da waren die eine Macht.
Ja, ich habe Bremen Hallenturnier. Ja, ich habe mich auch wirklich informiert und ich war auch hier und die haben im Stadion, sehr empfehlenswert, ein extrem großes und technologisch wahnsinnig schönes Museum, in dem man die Geschichte von Spartak Moskau sieht. Und das ist natürlich beeindruckend, die Spieler, die waren und wie viele Meisterschaften. Und auch wenn man sieht, man kann es wirklich vergleichen mit Borussia Dortmund in Deutschland, wenn man sieht, wie viele Fans in ganz Deutschland Dortmund hat und wie Spartak hier in Russland ist, unglaublich. Also egal, wo wir hingehen, sei es im tiefsten Gebirge hier in Russland, ist überall Spartak-Fans und das ganze Stadion ist voll mit Spartak-Fans und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr großer Verein hier in Russland.
Ist wieder eine Frage des Timings, ne? Wärst du in den 80ern hier gewesen, dann könntest du jetzt international spielen.
Total. Und würde eine Meisterschaft nach der anderen gewinnen. Aber man muss damit zurechtkommen, wie die Zeit auch jetzt wirklich ist.
Welche Option gab es noch für dich im Sommer?
Das mag ich eigentlich gar nicht so gern darüber sprechen, was wirklich noch gibt. Die Huppe?
Dankeschön. Ja, komm. Gib uns doch mal einen Einblick.
Ja,
was lag noch auf dem Tisch?
Nein, es ist so auch aus Respekt vor den anderen Vereinen oder was auch wirklich da ist.
Eintracht Frankfurt war dabei.
Nein.
Nicht?
War nicht dabei.
Okay.
Das habe ich auch gelesen. Mir wurde es zu Gehäufe geschickt, weil es natürlich sehr nah an meiner Heimat ist. Aber da gab es kein konkretes Interesse. Einen habe ich dir schon mal rausgenommen, deswegen. Aber über andere Vereine brauchen wir nicht.
Oder schon aus der Bundesliga auch Interesse.
Gar nicht so wirklich Großes, muss ich sagen. Auch die Sachen, die...
Hast alle Clubs durch, ne?
Ja, viele schon, deswegen. Deswegen war es gar auch kein großes Thema für mich, in der Bundesliga zu bleiben. Weil es auch jetzt wirklich auch so ist, dass ich auch andere Erfahrungen sammeln wollte, auch will. Und das ist natürlich eine sehr, sehr andere Erfahrung hier in Moskau.
Ist es denn für den Moment, wir hatten vorhin schon mal ansatzweise darüber gesprochen, auch schöner mal so ein bisschen die Distanz zu wählen und zu sagen, komm, ich gehe jetzt nach Moskau, weil da habe ich nicht diesen Dauerdruck in den Medien, da bin ich nicht unter Dauerbeschallung von deutschen Fans und da bin ich jetzt nicht der Weltmeister von 2014, der jetzt unbedingt liefern muss?
Absolut, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das hat auch eine Rolle schon gespielt, als ich das Jahr davor zu Fulham gegangen bin. Da gab es auch ganz, ganz andere Optionen, aber ich habe das bewusst gewählt, auch in einen Verein gewählt, der gar nicht international spielt, um auch wirklich mal die Zeit zu haben für sich selbst, auch unter der Woche, nicht in dem Dauerstress zu sein mit Champions League, Europa League, Liga und das ganze Jahr durch. Die Sachen habe ich dann schon auch bewusst gewählt und auch bewusst jetzt ein bisschen weiter weg, um auch für mich im gewisser Hinsicht mich selbst auch ein bisschen weiterzuentwickeln als Menschen, um nicht immer irgendwie mit gewissen Sachen konfrontiert zu werden.
Du bist ja schon ein sehr nachdenklicher Typ, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin meine Frau sagt immer, ich bin so eine ganz, ganz alte Seele und ganz, ganz tief. Und so bin ich wirklich, weil ich wirklich Interesse dran habe, was mit einem wirklich passiert und am ganzen Leben und wie auch wirklich, wie viel man Zeit für alles hat und wie so alles zusammenläuft, das finde ich sehr, sehr interessant.
Sind solche Typen, die nachdenklich sind, die auch eine sanfte Seite haben, eine softe Seite haben, dann zu sensibel für das Bundesliga-Geschäft? Ist dieses Geschäft zu sehr von Machos, von Adrenalin, von Männlichkeit geprägt oder vermeintlicher Männlichkeit?
Weiß ich nicht. Würde ich auch gar nicht so sagen, dass man das vielleicht da als nachdenklicher Typ schwerer hat. Trotzdem, in manchen Situationen ist es auf jeden Fall besser, so seine Jugendlichkeit zu behalten und wirklich vielleicht gar nicht über alles sich wirklich große Gedanken zu machen. Einfach drauf loszuballern, drauf loszukicken und einfach das so hinzunehmen, wie es wirklich ist und gar nicht wirklich versuchen, so ein bisschen das Business zu verstehen, gewisse Menschen zu verstehen, weil das schon einiges ein bisschen schwieriger macht, damit umzugehen. Doch in gewisser Hinsicht ist es einfacher, weniger nachdenklich zu sein im Fußballbusiness.
Also derjenige, der dann in so einer Pokalfinalnacht an die Palme pinkelt oder mit einem Döner wirft, der hat es dann einfacher als Kevin Großkreutz, als du, der oft und viel nachdenkt.
Ja, ich weiß es ja nicht, weil ich in Kevin, ich meine, es ist ein super Typ und ich mag ihn extrem, aber so gut kenne ich ihn nicht, deswegen weiß ich nicht, vielleicht macht er sich auch extrem Gedanken, das weiß man ja wirklich nicht. Das ist ja auch sowas, wie gut kennt man wirklich die Bundesliga-Profis oder die Nationalspieler, wie gut kennt man sie wirklich als Menschen?
Ich kenne Kevin Großkreutz gar nicht.
Deswegen, man sieht bloß, was ihr geschrieben habt, sozusagen, und bildet sich so ein bisschen seine Meinung. Das passt ja auch zu euch.
Es könnte ein Slogan sein. Bild dir deine Meinung. Ich glaube, den nehme ich mit nach Deutschland und schlag das mal meinen Chefs vor.
Mach mal, aber ich will dann auch
sagen. Mach richtig Karriere.
Nein, deswegen. Das ist auch so, man kennt viele persönlich, wie sie wirklich ticken, gar nicht so richtig. Und viele wollen das auch gar nicht. Und viele haben vielleicht auch gar nicht die Chance dazu und denken sich, ja, ich lasse es einfach so ein bisschen über mich ergehen und wenn ich zu Hause mit meiner Familie bin, bin ich der, der ich sein will. Aber ich glaube, für mich, so wie da, wo ich wirklich hinkommen will, will ich wirklich so sein, wie ich wirklich bin in jeder Situation. Und manchmal ist das hilfenswert, manchmal weniger.
Was heißt das, wo du hinkommen möchtest?
Als Mensch. Als Persönlichkeit, ja, als Mensch, genau, um wirklich der zu sein, der man wirklich ist, auch nach außen hin, auch in gewissen Interviews oder wie jetzt hier in dem Podcast. Deswegen fand ich das auch spannend, als du angefragt hast, ob wir
was
das
heißt,
machen.
Fand ich spannend? Bereust du es jetzt gerade?
Nein, in der Vergangenheit? Überhaupt nicht. Ich finde es extrem gut, weil ich gewisse Dinge auch jetzt schon gesagt habe, die wirklich raus wollten und raus sollten. Deswegen finde ich gerade so spannend, dass man auch, keine Ahnung, sich in solchen gewissen Phasen dann auch findet und auch, sei es zu der Familie, sei es zu Freunden, sei es zu Fremden oder weiß ich, auch wirklich der ist, der man wirklich ist, weil oft genug, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, versucht man so einen gewissen Autopilot zu fahren, um die Straße vom geringsten Widerstand zu wählen. Und das ist dann immer, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt, schade, weil im Endeffekt, wie viel Zeit haben wir im ganzen Leben? Und wenn man so viel Zeit damit verschwendet, gar nicht der zu sein, der man wirklich ist, ist es ein bisschen schade. Und da will ich hinkommen und trotzdem merke ich, dass es ein weiter Weg ist.
Von wem hast du diese Seite? Ist es eher mütterlicherseits, väterlicherseits? Sind es deine Eltern als Paar gewesen, die dir das mitgebracht haben?
Gar nicht so wirklich. Das war nie ein großes Thema in unserer Familie. Auch keine so unglaublich tiefen Gespräche oder irgendwas. Wahrscheinlich habe ich mir das selbst irgendwie angeeignet oder so durch meine Erfahrung auch. Fußballer werden ja sehr, sehr schnell erwachsen oder sollten sehr, sehr schnell erwachsen werden, auch wenn man die einfachen Dinge weniger kennt, weil einem vieles abgenommen wird. Trotzdem verlässt man das Haus heutzutage bestimmt mit 15, ich damals mit 18 und ist mehr oder weniger, klar ist die Familie noch dabei, auf sich allein gestellt und kriegt gewisse Dinge mit. Klar, man verdient sehr, sehr viel Geld, fliegt um die Welt und lernt gewisse andere Dinge kennen und wird sehr, sehr schnell erwachsen. Und dadurch, glaube ich, ist die Entwicklung von den meisten Fußballern auch schon sehr, sehr weit, gerade auch in Mitte 20ern.
Du bist jetzt Ende 20. Marcel Schäfer, mit dem du in Wolfsburg gespielt hast, der hat seine Karriere schon beendet und ja. An dieser Stelle eine Frage an dich.
Ja, hallo André, hier ist dein ehemaliger Teamkollege aus Wolfsburg, Marcel Schäfer. Hallo, auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier beim Phrasenmäher dir eine Frage zu stellen. Hier in Wolfsburg hatten wir eine tolle Zeit zusammen. Sie war zwar nicht allzu lange, aber wir sind immer sehr, sehr gut miteinander ausgekommen. Ich wünsche dir bei deinem neuen Club in Russland auch von Herzen alles Gute und gutes Gelingen. Sicherlich sportlich eine große Herausforderung und auch außerhalb des Platzes mit Sicherheit eine tolle Erfahrung. Ja, wir haben damals immer sehr oft auch über die USA gesprochen und auch mal den Gedanken gehabt, dass man vielleicht mal in die USA wechselt, um eben eine Auslandserfahrung zu sammeln. Du hattest jetzt mit England und jetzt in Russland schon zwei. Ich habe den Schritt in die USA über den großen Teich gewagt und wollte einfach mal bei dir nachfragen, ob das für dich früher oder später immer noch eine Idee wäre oder ein Gedanke wäre, in die MLS bzw. in die USA zu gehen. André, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße, dein Marcel. Ciao.
Ja, erstmal muss ich sagen, Marcel ist ein super, super Typ. Hab mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Auch sehr viele gute Gespräche gehabt, auch bei schönen Abendessen. Und der auch wirklich sehr reflektiert ist, sehr viel auch über das Geschäft nachdenkt und auch sehr viel über das Leben nachdenkt und viel weiß. Und habe ich sehr genossen mit ihm und haben auch ab und an noch ein bisschen geschrieben. Deswegen erstmal danke für die Frage. Wir haben wirklich oft darüber gesprochen in die USA.
Das klingt so ein bisschen nach, lass uns abhauen.
Ja, so. Das passt ja auch so ein bisschen zu den Situationen, so was da passiert ist, weil man sich dann natürlich auch andere Gedanken macht. Er hat's gemacht, damals am Ende seiner Karriere und ich glaube, hat er auch gute Erfahrungen da gemacht. Ist natürlich ein Thema, könnte sein, aber ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie vornehme oder was passieren ist, weil ich Jahr für Jahr in mich reinhorchen will, was ich wirklich machen will, wer ich sein will. Und deswegen kann es ein Thema werden, muss es aber nicht.
Wäre China was für dich?
Nein, in meiner Situation wäre das nichts mehr. Ich hatte die Möglichkeit, das wie wahrscheinlich ganz, 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 ganz viele Spieler, wenn man das ein bisschen näher verfolgt hätte, das zu machen. Aber bin dann immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht sein muss. Sagen wir es mal so, und habe das dann auch immer wieder verworfen. Ja, heutzutage als Fußball hat man ja extrem viele Möglichkeiten, weil wirklich überall Fußball gespielt wird. Sei es jetzt, keine Ahnung, man sieht Podolski in Japan oder die deutschen Jungs in Australien. MLS wird immer größer, deswegen sind es alles spannende Sachen, aber weiß nicht, ob wirklich irgendwas für mich in Frage kommen wird.
Bis wann möchtest du spielen? Du bist nun Ende 20, du bist geboren am 6. November 1990.
Ja.
Und bei deiner Wechseltaktung wären jetzt theoretisch noch so 5, 6 Clubs irgendwo drin. Bis wann möchtest du spielen?
Ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon auseinandersetze. Kann ich dir wirklich so jetzt gar nicht seriös beantworten, weil ich wirklich Jahr für Jahr für mich selbst entscheiden will, ob ich das noch will. Ob ich natürlich auch die Motivation noch dazu habe, ob ich mich danach fühle, mein Körper sich danach fühlt und keine Ahnung, vielleicht spiele ich noch ein Jahr, vielleicht noch zwei.
Kann es sein, dass du im Sommer deine Karriere beendest?
Ist jetzt nicht auf meiner Agenda, also das ist nicht so, dass ich jetzt sage, es könnte sein. Ich spiele nicht mit dem Gedanken jetzt gerade, aber wie ich eben schon gesagt habe, ist es so, dass ich mich jedes Jahr jetzt damit auseinandersetzen werde, wie ich mich fühle, weil ich auch wenn ich weitermache, wirklich auch Spaß dran haben will, dass es mich erfüllen soll und dass ich auch wirklich so bereit sein will, dass ich dem Verein, bei dem ich spiele, ob ich jetzt hier bei Spartak verlängere oder was auch immer, was passiert, wirklich zu 100% da sein will und zu 100% helfen will. Das geht nur, wenn man es unbedingt will und unbedingt die Motivation hat, das zu machen. Deswegen werde ich schauen, was mir mein Gefühl sagt.
Du sagst, es steht nicht auf der Agenda. Es klingt so, als würdest du schon mal drüber nachdenken, ob das nicht doch eine Option sein könnte.
Ich meine, ich habe auch so wirklich als Option sehe ich es jetzt noch gar nicht. Ich fühle mich wirklich gut und ich habe gerade hier jetzt auch in Moskau auf der Position, auf der ich bin, wirklich auch Spaß. Die ersten Spiele, ersten Woche waren fantastisch, extrem viel Liebe bekommen von den Fans auch immer noch und deswegen kann ich mir sehr, sehr vieles vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir sage, dass es einfach vielleicht nicht mehr passt, dass ich die Motivation nicht mehr finde und dann werde ich auch danach handeln, aber im Moment sieht es weniger danach aus.
Das heißt, es gibt beide Optionen, im Sommer Schluss.
Ja, eigentlich.
Im Sommer weiter bei Spartak.
Ich meine, ich habe ja immer noch ein Jahr Vertrag. So nah habe ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, ob das überhaupt möglich wäre. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier bei Spartak zu verlängern, weil ich den Verein wirklich schätzen gelernt habe.
Ja, ich glaube, dass Aki Watzke und Michael Zorc und Lucien Favre jetzt nicht sagen würden, André, wir brauchen dich.
Wir brauchen dich, ja. Also im Moment glaube ich auch, dass es weniger der Fall sein wird, dass in der Konstellation, wie es in Dortmund gerade ist, dass ich da auflaufen werde.
Was nervt dich am Profifußball?
Im Moment eigentlich Eigentlich wenig, weil ich mich so viel mit den ganzen Mechanismen auseinandergesetzt habe, dass ich das alles so laufen lassen kann. Und trotzdem ist es natürlich so, wie in jedem, ich glaube in jedem Beruf, das ist jetzt mein 11. Jahr im Profifußball, dass es manchmal zu Phasen kommt, wo man komplette Dinge hinterfragt oder bei meisten jedenfalls, die ein bisschen drüber nachdenken, ob man das alles so will, ob das alles so richtig ist, wie das ist, ob man sich sein eigenes Leben so wirklich vorstellt. Und im Profifußball ist es, glaube ich, so, je länger eine Saison geht, desto schwieriger ist es für einen, so alles so hinzunehmen, wie es ist. Man auf der einen Seite ist dieser Alltag was sehr, sehr Gutes, weil man alles geregelt hat. Man hat von 11 bis 13 Uhr Training, davor ist von 9 bis 10 Uhr Frühstück, an dem man danach ist man zum Mittagessen. Danach hat man Freizeit, in der man nicht wirklich so viel machen kann, in der man sich ausruht und was weiß ich. Auf der einen Seite ist dieser Alltag was Gutes, weil das eine gewisse Struktur im Leben gibt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite geht es einem auch wirklich irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, dass wirklich alles zeitlich getaktet ist. Und das ist auch so mit den Gesprächen mit den Fußballern, die ich auch führe, meine Freunde. So, es ist wirklich so, man ist halt in einem gewissen Plan, ich würde nicht sagen gefangen, aber schon so einfach drin, der ja diszipliniert ausgefüllt werden muss. Und
da fühlst du dich nicht wohl dann?
Ja, doch, man fühlt sich wohl, weil man es ja einfach akzeptiert, weil es so ist. Weil wenn du ein bisschen Ausreißer bist, wie mancher vielleicht versucht, dann kriegt man das direkt auch wieder zurück. Deswegen ist es so, dass der Fußball einem extrem viel gibt, extrem viel, und ich unmenschlich dankbar bin, dass ich diese Erfahrung bis hierhin so erleben durfte, mit allen Negativen, mit allen Positiven, die es auch gibt. Wir sprechen viel über negative Dinge, aber in meiner Karriere
Teil 2,
da bist du
Weltmeister. Kann ich schon mal verraten?
Ja, extrem viele positive Dinge, die ich auch mitgenommen habe. Und deswegen ist es wirklich ein Geschäft, dass man einfach mit seinen Einzelheiten so akzeptieren muss, wie es ist. Sonst wird es gedanklich schwieriger, damit umzugehen.
Da ist dann wieder der alte Klassiker, der verdient ein paar Millionen, dann muss er die Schattenseiten des Fußballs
absolut,
auch akzeptieren.
Absolut,
ne?
Und das ist ja auch sowas in unserer Gesellschaft, ist ja dieses Geld, natürlich auf der einen Seite viel Geld zu haben, nimmt einem vielleicht sehr, sehr viele Dinge ab im Leben und hat diesen gewissen Stress nicht, aber wirklich zufrieden und glücklich, wie ein Fan vielleicht denkt, ach, wenn der vielleicht sagt, wenn ich dieses Geld bekommen würde, dann wär ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber das wirklich, das macht einen nicht glücklich. Das macht einen nicht zufrieden, nicht glücklich. Es erleichtert einen vieles, auf jeden Fall, das will ich gar nicht so sagen. Aber es ist nicht das, was dich von innen raus glücklich macht, weil da noch viel, viel mehr dazu gehört.
Jetzt klingelt es in ganz vielen Ohren und ganz viele, die es hören, werden sagen, dann spende das doch.
Ja, und das machen ja auch, das ja heutzutage ist es ja wirklich super schön. Sehr viele Spieler haben Stiftungen, sehr viele Spieler unterstützen Dinge. Ich unterstütze auch extrem viele Projekte in meiner Heimat oder auch in Deutschland. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Und das ist auch eine Sache, die ich irgendwann noch ausgeprägter machen will, weil ich merke, zu geben tut extrem gut.
Wirst du nach deiner aktiven Karriere noch im Fußballgeschäft irgendwie dich wiederfinden, Trainer, Manager? Ich würde jetzt so den leisen Verdacht äußern, dass das jetzt nicht so unbedingt auf deiner Wunschliste steht.
Ja, das würde ich gerne so sagen, weil auch wenn ich jetzt viele Dinge auch im Fußballbusiness ein bisschen, will nicht sagen kritisiert oder irgendwas oder schlecht gemacht haben, aber ich liebe den Fußball. Ich liebe es, Fußball zu schauen. Ich liebe gute Spieler. Ich kann mich nicht satt sehen an extrem talentierten und herausragenden Spielern. Ich liebe das. Ich liebe gute Mannschaften, wie die spielen. Ich könnte mir den ganzen Tag Fußball anschauen. Deswegen schließe ich es nicht aus, dass ich irgendwas im Fußball machen werde.
Ein Trainer, den du hattest, über den wir im zweiten Teil des Phrasenmähers sprechen werden, ist José Mourinho, der, wie es der Zufall so will, gerade bei Borussia Dortmund im Gespräch ist.
Ja, ist auch so eine Sache, die ich extrem schade finde, nicht weil Mourinho im Gespräch ist, sondern weil Lucien Favre, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit macht und die Mannschaft extrem guten Fußball spielt und überall schwirrt jetzt der Name Mourinho in Dortmund rum und der Trainer muss seine Arbeit machen. Deswegen finde ich das semi-cool.
Passiert dann und wann mal, wenn man in der Champions League nicht so überzeugt oder wenn man auch in der Bundesliga mal.
Ja, aber trotzdem ist es ja so, ich meine, bei Inter Mailand im San Siro kann man einfach auch mal verlieren. Da kann jede Mannschaft verlieren und dann direkt so ist ja immer dann wieder Endspiel, Endspiel hier, Endspiel da und sonst kommt Mourinho, sonst kommt ein neuer Trainer, ist, glaube ich, für Lucien Favre oder auch dann auch für die Verantwortlichen, die vielleicht gar nicht so denken, immer schwierig damit umzugehen.
Wäre Mourinho denn jemand, der Borussia Dortmund helfen könnte? Du kennst ihn als Trainer, du hast ihn erlebt bei Chelsea London.
Ja, ich glaube, jeder Mannschaft wird er weiterbringen, weil für ihn geht's nur um Erfolge. Geht's nur um Gewinn. Für die Spieler ist es nicht immer so einfach, aber ich bin mir sicher, egal wo, was er machen wird, wird er wieder Titel gewinnen.
Warum ist es nicht einfach für Spieler?
Ja, weil es ein extrem großer Druck ist.
Den er ausübt.
Den er ausübt, absolut, den er auch ausübt. Ist ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Druckspiel ist ja eine große Rolle im Fußball. Manchmal ist der Druck, wenn er groß ist, gut für einen Spieler, aber manchmal auch weniger gut für einen Spieler. Und damit muss man bei José Mourinho auf jeden Fall klarkommen mit großem Druck.
Würdest du ihn gerne in der Bundesliga sehen?
Es wäre auf jeden Fall schon faszinierend, klar, weil er einfach auch was Anziehendes hat, so seine Art zu reden, seine Art zu sein, wie er mit gewissen Dingen umgeht, ist auf jeden Fall
wird das passen nach Dortmund? Glaubst du das?
Keine Ahnung, ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber sprechen, weil aus Respekt vor dem Trainer, der immer noch bei Dortmund arbeitet und sehr, sehr gute Arbeit leistet.
Und weil wir im zweiten Teil des Phrasenmähers über José Mourinho weitersprechen, dann reden wir über deine Station, über die Weltmeisterschaft, über ganz viele positive Dinge.
Positive, bitte.
Vielleicht sollten wir dann auch noch den Hotelraum wechseln, damit ein bisschen mehr Farbe ins Spiel
kommt. Wir gehen in mein Zimmer, da schauen wir schön auf den roten Platz raus.
Die Farbe Rot taucht in diesem Zimmer hier im Hotel in Moskau nicht einmal auf.
Nur beim Mikrofon.
Nur grau und weiß. Seid mal froh, liebe Phrasenmäher-Hörer, dass ihr das hier nicht seht. Aber ist eine andere Geschichte. Max Eberl stellt dir als voriger Gast eine Frage, die sich mit der WM auseinandersetzt, die sich mit der Bundesliga auseinandersetzt. Der perfekte Übergang für uns, damit du in Folge 2 dann antworten kannst.
Sehr gut.
Hallo lieber André, ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Spaß beim Phrasenmäher und ich kann dir nur sagen, mir hat sehr viel Freude gemacht und es ist ein tolles Erlebnis. Und jetzt hier meine Frage nach diesem grandiosen Weltmeistertitel 2014, den ihr uns allen geschenkt habt, was für uns, glaube ich, alle eine riesengroße Freude war, würde mich interessieren, wie in Anführungsstrichen kompliziert war es für euch dann wieder in den normalen Alltag, in die Bundesliga oder in andere Ligen zurückzukommen und wieder seine Leistung bringen zu müssen, aber eben dann als Weltmeister. Diese Frage würde mich interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß, alles Gute und pass auf dich auf.
Und nächste Woche feiern wir hier eine kleine WM-Party im Phrasenmäherland. Da geht's, na klar, um den Titel 2014. André Schürrle erzählt uns, dass seine Flanke auf Mario Götze nicht unbedingt nur Absicht war. Er sagt uns, warum ein Selfie mit Rihanna ihm aus heutiger Sicht durchaus peinlich ist. Und er verrät, dass José Mourinho bei Chelsea London durchaus mal einen Tisch in der Kabine kaputt getreten hat. Warum das Ganze, wie André Schürrle heute in Kontakt zu Jogi Löw steht und weshalb er in der zweiten Halbzeit beim 7:1 gegen Brasilien dann doch noch 2 Tore geschossen hat, das erfahren wir alles nächste Woche. Denn André Schürrle war, wir erinnern uns alle, beim Spiel, beim 7:1, bei der großen Gala im WM-Halbfinale gegen Brasilien, der in der zweiten Halbzeit 2 Tore schießt, obwohl der Rest der Mannschaft sich eigentlich verdächtig zurückhält. Wie es dazu gekommen ist, wo André Schürrle in der Halbzeit war, als alle anderen sich so ein bisschen festgelegt hatten, hey, wir lassen die Brasilianer jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Das alles gibt's nächste Woche. Damit du die Folge nächste Woche nicht verpasst, ein kleiner Tipp für dich. Abonniere am besten kurz den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Das kannst du machen bei Spotify, bei Google Podcasts oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer du möchtest. Dann gibt's immer eine Nachricht, wenn wieder frische Ware für dich da ist und der Phrasenmäher für dich eine neue Episode hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis dann.